Ihre Debüterzählung wird 2020 direkt ein Bestseller. Es ist ein kleines Buch und handelt von vier Fragen, die in ihrer Einfachheit und Klarheit bestechlicher nicht sein könnten. Die den Fokus auf das richten, worauf es wirklich ankommt und die unsere Ausrichtung im Leben unglaublich verändern können. Egal an welcher Stelle wir gerade stehen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und schenke dir auch in diesem Jahr mit meinen InterviewpartnerInnen wieder wundervolle Impulse, Ideen und Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in deinem bunten Alltag. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und wünsche dir zum Start ins neue Jahr von Herzen all das, was du dir selber wünschst. Egal was das ist, denk immer daran, du bist wertvoll und wichtig, denn auch du machst die Welt heller. Vielleicht weißt du es längst, vielleicht hörst du heute aber auch zum ersten Mal zu und sollst wissen, dass ich dir mit meinen Interviews Menschen vorstelle, die auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer ein ganzes Stück heller machen. Für mich sind sie deshalb Friedensstifter und Friedensstifterinnen, allesamt. Mein heutiger Gast ist unglaublich vielseitig. Sie liebt die Natur und Stille, ebenso wie den Kontakt zu Wohlfühlmenschen und ist durch ihre Erzählungen Inspiration für so viele. Tessa Randau. In diesem Interview erzählt sie, wie es dazu kam, dass sie ihren Beruf als Journalistin vor ein paar Jahren loslassen musste, sich als Stress- und Burnout-Beraterin selbstständig machte, um schließlich durch den Impuls einer Freundin ihre heilsamen Gedanken in eine erste Erzählung verpackte, der weitere folgten. Sie teilt mit dir, was sie sich für die Welt, die Frauen und Männer darin und unser aller Miteinander darin wünscht. Warum sie dankbar ist, dass sie den Mut hatte, dem Wind der Veränderung und dem Ruf ihres Herzens zu folgen und warum sie trotz ihres Erfolges offen bleibt für all das, was das Leben ihr auch in der Zukunft Neues bringen wird. Du wirst hören, dass es ursprünglich geplant war, dieses Interview in der Adventszeit zu veröffentlichen, doch einen Tag nach unserem Gespräch hatte sie auch mich dann erwischt. Die Erkältungswelle und ich lag flach, richtig flach. Umso mehr freue ich mich jetzt und heute mit diesem so inspirierenden Gespräch ins neue Jahr zu starten und die zwei Exemplare, die du von Tessas erster Erzählung gewinnen kannst, nun eben im neuen Jahr für dich zu verlosen. Wie du teilnehmen kannst oder eben gewinnen kannst, erfährst du am Ende des Interviews. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen ganz viel Freude damit. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen, ja, für mich tatsächlich Herzensmenschen zu Gast, die Tessa Randau, Bestseller-Autorin von diesem wunderbaren Buch Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich, das mit mir etwas gemacht hat. Und im Gespräch heute werdet ihr erfahren, warum das so ist. Ich freue mich sehr. Tessa, schön, dass du da bist. Magst du dich selber kurz vorstellen?
Hallo liebe Yvonne, ja vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen. Wie immer informiere ich mich natürlich auch ein bisschen bei der Einladung und hatte mir auch deinen Podcast angehört und fand den wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, dass du wirklich ganz tolle Gespräche führst und ja, freue mich auch sehr auf das heutige Gespräch. Und zur Vorstellung, ich bin Tessa Randau, ich bin 46 Jahre alt und aktuell beruflich Autorin. Ich war ursprünglich auch mal Journalistin. Ich habe mich im Bereich Stress- und Burnout-Beratung weiterentwickelt und bin jetzt im Moment beim Schreiben angekommen und bin aber auch offen für alles, was das Leben noch so bringt und bietet. Das ist so der berufliche Weg. Wer bin ich als Mensch? Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich bin Ehefrau, ich bin Schwester, ich bin Tochter. Ich bin jemand, der gern in die Natur geht, der ja im Wald und am Meer ganz, ganz toll entspannen kann draußen und da auch immer wieder das Glück findet. Ich bin jemand, der an sich sehr gerne auch mal allein ist und für sich ist und auch eine introvertierte Seite hat, der aber mit Menschen, mit denen er sich wohlfühlt, auch sehr gerne zusammen ist und sehr glücklich ist. Und das müssen auch keine Menschen sein, die ich dann auch lange kenne, sondern ich entdecke immer ganz schnell Wohlfühlmenschen und mit denen kann ich mich auch sofort sehr verbunden fühlen. Und ich glaube, heute könnte das auch so zwischen uns werden.
Das ist total schön, ganz lieb, dass du das so sagst und vielen Dank für dein Feedback. Ich musste dich unbedingt ansprechen, ob du Gast in dem Podcast sein möchtest und eben auch für diese Friedensstifterinnen und Friedensstifter-Interviews bereit bist, das eben auch auf Video aufzuzeichnen, weil mich eben seit langem die ja eben auch Lebensthemen beschäftigen. Und ich glaube, wir alle können die Welt ein Stück heller machen. Und mit deinem Buch wusste ich ganz klar, du gehörst auch dazu. Und du hast jetzt schon ein bisschen in deiner Vorstellung davon gesprochen. Du warst Journalistin für ein Frauenmagazin oder eine Frauenzeitschrift und hast dann irgendwann in dich hineingefühlt und dich entschieden, einen anderen oder zusätzlichen Weg einzuschlagen. Wie ist es dazu gekommen?
Jetzt muss ich gerade erst noch mal einen kleinen Schlenker zur
Ja.
Friedensstifterin machen, bevor ich darauf antworte. Bevor ich das wieder vergesse, das finde ich einfach so einen schönen Gedanken von dir. Also es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, als du gesagt hast, du siehst in mir eine Friedensstifterin. Das fand ich ganz, ganz toll, weil man ja so oft überlegt, was kann ich der Welt denn so geben? Und man fühlt sich oft so klein und da draußen ist alles mittlerweile oft so schwierig und man hat das Gefühl, die Welt gerät so ins Wanken und man kann kaum selber etwas beitragen, nur im sehr ganz kleinen Rahmen. Und dass du dann mir nochmal gesagt hast, dass die Bücher durchaus eine große Wirksamkeit haben können, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und jetzt nochmal zu deiner Frage. Genau, die war, wie ich zum Schreiben gekommen
Ja, genau. Wie ist es zu diesem Prozess gekommen? Du hast ja als
bin.
Autorin oder letztlich als Redakteurin oder Journalistin für ein Frauenmagazin geschrieben. Also das Schreiben, das lag dir schon. Aber wie ist es dann zu diesem? Also ich werde die Fragen nicht spoilern, weil das ist einfach gemein. Aber sie bringen so wichtige Lebensthemen so auf den Punkt. Und ich habe gedacht, ja. Eigentlich beschäftigen wir uns im Leben immer wieder mal mit sowas, aber es dann noch mal so klar und so einfach zu lesen, einfach großartig. Aber ich mag wissen, du hast ja schon gesagt, du hast diesen Wandel mitgemacht, diese Veränderung. Steckt auch ein Stück eine eigene Geschichte damit drin? Wie kam es dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, das Buch ist eine Mischung aus eigenen erlebten Dingen, aus Wissen, was ich als Redakteurin so gewonnen habe, weil ich habe damals das war eine Zeitschrift für die Zielgruppe 50 plus. Und da habe ich das Ressort betreut, unser Leben. Und da ging es um alle Themen, die das Leben so bringt. Und das habe ich wahnsinnig geliebt, also auch viele psychologische Themen. Und da habe ich wahnsinnig viel über Menschen gelernt. Und bei jedem Interview konnte man wieder was rausziehen aus jeder persönlichen Geschichte. Und ich finde ja, jeder Mensch hat mit seiner Biografie so Tolles zu erzählen. Und aus jeder einzelnen Biografie kann man so viel lernen. Dann eben durch die Stress- und Burnout-Beratung, da habe ich sehr viel gelernt. Und letztendlich ist da auch ganz viel Wissen in dieses Buch eingeflossen, weil da auch ganz viel das Thema Stressmanagement auf unterschiedliche Arten auch so ein bisschen auftaucht, auch wenn man das vielleicht gar nicht merkt. Und ja, also das sind auch alles so Themen, die eingeflossen sind, auch das, was ich bei Freundinnen gesehen habe und erlebt habe. Und letztendlich der Antrieb war, dass ich genau auch selbst so eine Mutter wie in diesem Buch einmal war. Also das ist schon ein Stück weit eben erlebt. Also ich bin dann nicht in den Wald gegangen, habe eine alte Dame getroffen wie in meiner Geschichte. Aber ich bin mit mir selbst in den Dialog gegangen. Und es gab eine Zeit, da war ich so erschöpft und so frustriert und hatte auch so Schuldgefühle, weil ich meine Kinder natürlich wahnsinnig geliebt habe, aber dachte, ich kriege diesen Spagat zwischen Arbeit und Familie so schlecht hin. Ich war oft auch ungerecht und unfreundlich. Ich hatte eigentlich alles, was ich mir eben gewünscht hatte im Leben. Und doch war eben dieses innere Glücksgefühl nicht da. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und bin dann, ja, hatte auch fast so einen kleinen Zusammenbruch zu Hause. Also so, es gibt so eine Sache, die wird am Anfang so angedeutet, so eine Szene, dass die Mutter so einen Abend, bevor sie in den Wald fährt, irgendwie heulend unterm Esstisch saß und umgeben von all den Grümeln und all den Dreck und noch mit fettigem Haar und sich gefragt hat, wie komme ich hier jetzt eigentlich hin? Ich war doch mal so organisiert, so perfektionistisch, alles lief doch mal alles so gut in meinem Leben und jetzt klappt irgendwie gar nichts mehr. Und das war so der Ausgangspunkt zu diesem Buch. Und ich habe gerade bei der Stress- und Burnout-Beratung auch gemerkt, das habe ich mit meiner Schwester zusammen gemacht, die Diplompsychologin ist. Es geht so vielen Frauen so. Und es war bis zu dem Zeitpunkt, es sind jetzt ein paar Jahre vergangen, es wird immer mehr offen über das Thema geredet, aber es war bis zu diesem Zeitpunkt fast so ein Tabuthema. Also man spricht nicht darüber, dass man das Gefühl hat, ich kriege das nicht gut hin. Die anderen können das alle besser. Ich bin auch mal eine schlechte Mutter. Meine Kinder nerven mich auch mal. Am liebsten würde ich einfach ab und zu mal aus dem Haus rennen, schreiend weglaufen und irgendwie 3 Wochen nicht wiederkommen. Ich kriege meinen Job zwar noch gut hin, aber ich bin nicht mehr so leistungsfähig und gut wie früher. All diese Themen waren gefühlt da, aber sie wurden nicht offen ausgesprochen. Und ich habe gedacht, ich möchte so eine Art Entlastungsbuch mal für Frauen schreiben und sagen, passt mal auf, Mädels. Ich habe früher immer gedacht, ich bin ganz alleine damit. Aber ganz ehrlich, es geht uns allen so. Und das ist auch nicht unsere Schuld, sondern das, was von uns erwartet wird, ist viel zu viel zu viel. Das können wir gar nicht alles leisten. Und wir müssen jetzt mal anfangen, auszusortieren und loszulassen und Nein zu sagen und auf uns zu achten und nicht mehr so perfekt zu sein, weil all das, was hier von außen gefordert wird, gefühlt, ist gar nicht möglich.
Das ist so liebevoll, was du sagst. Das ist so liebevoll und so befreiend. Und du hast was ganz Schönes in einem deiner Sätze gesagt. Du hast gesagt, du hast diese Frau, die in dem Buch vorkommt, nicht getroffen, aber du bist mit dir selbst in den Dialog gegangen. Ja. Und ich glaube, das ist uns zu häufig im Leben noch gar nicht bewusst, dass dieser innere Dialog, das Selbstgespräch, so ausschlaggebend ist und so kraftvoll. Und die Frage ist, wie sprechen wir da mit uns? Ja? Sprechen wir eben immer so, wie du das beschreibst, in dieser Erwartungshaltung, oh Gott, ich muss das noch und das noch und das noch leisten und dies noch tun und jenes noch tun und ich war da noch nicht gut genug und da noch nicht perfekt? Oder können wir das eben auch anders machen und rauskommen aus diesem Strudel und wieder liebevoller mit uns selber umgehen? Das ist so wertvoll, das ist so wertvoll. Also super schön, super schön. Und wie ist dann, Wie kann man sich das vorstellen? Du hast dich dann eines Tages hingesetzt und hast gesagt, ich mache eine Geschichte draus.
Ja, das ist dann so gewachsen. Also ich habe dann erstmal eben meine feste Anstellung gekündigt in der Redaktion und habe mich eben mit meiner Schwester zusammen selbstständig gemacht und habe letztendlich erstmal alles, was ich dann dieser Stress- und Burnout-Beratung gelernt habe, erstmal auf mich selbst angewandt. Also das war definitiv auch erstmal so eine Selbsttherapie, eine sehr heilsame. Und dann wurde ich nach und nach einfach wirklich viel zufriedener, viel glücklicher. Mein Leben wurde reicher. Ich wurde wieder netter und entspannter. Und natürlich ist auch heute nie immer alles gut. Also es wäre gelogen, wenn man behaupten würde, es wäre immer alles toll. Aber ich habe jetzt gute Mechanismen gefunden, um in den Phasen, wo es schwieriger ist, auch wieder mit mir in den Dialog zu gehen. Ja, und so ist so nach und nach in mir so die Idee entstanden, Mensch, das, was dir alles so geholfen hat, das könnte doch anderen auch helfen. Und dann war aber das endgültig auslösende Moment, meine Freundin Maike Bergmeister, die auch Buchautorin ist, die schon 10 Jahre lang irgendwie ja immer so ein bisschen für sich privat geschrieben hat und die dann ein Buch veröffentlicht hat, ein Frauenroman, der ein sehr großer Erfolg war. Und die hat mich dann nochmal so ein bisschen gekitzelt und hat gesagt, du Tessa, du hast doch auch immer mal so ein bisschen vom Schreiben geträumt. Mhm. Und dann war es gerade bei der Stress- und Burnout-Beratung so eine Phase, die war insofern ein bisschen schwierig, weil sobald jemand da war, den wir beraten konnten, hat es super gut geklappt. Aber es gab auch die Phase, da mussten wir Akquise machen. Und da bin ich überhaupt nicht gut drin. Ich bin keine Verkäuferin. Und dann sind wir teilweise so mit Flyern rumgezogen, bei Ärzten, bei Apotheken. Und das habe ich immer wahnsinnig gehasst. Das ist so für mich als introvertierter Mensch wirklich ganz, ganz schlimm. Und in so einer Phase war ich wieder, da ich dachte, oh Mann, das mit der Beratung an sich, das klappt so gut. Aber dieses Akquirieren, was man immer wieder machen muss, weil es ist ja nicht so wie beim Friseur, da, wenn man einmal zufrieden ist, die Kundinnen, dann kommen die auch immer wieder. Aber bei uns, die Kundinnen, die zufrieden und fertig waren, die kamen zum Glück nicht mehr wieder, denn die hatten gut in ihren Alltag zurückgefunden. Ja. Und die hatten maximal ihrer besten Freundin davon erzählt. Aber das ist auch ja nicht so ein Thema, mit dem man so hausieren geht. Ne? Also auch bei einem guten Friseur, da sagt jeder, wow, sind deine Haare schön? Da sagt man, ja, ich war da und da, geh da doch auch hin. Aber bei dem Thema haben die meisten eigentlich sich gefreut, dass es ihnen besser ging und haben dann nicht groß erzählt, abends bei irgendwie einer netten Party. Auch übrigens, ich war bei der Stress- und Burnout-Beratung. Deswegen war dieses Akquise-Thema immer wieder da. Und da war ich gerade echt frustriert, weil ich dachte, oh, ich hasse das so sehr. Und dann hat meine Freundin Maike gesagt, komm, versuch doch nochmal mit dem Buch. Und das war so die auslösende Idee. Und dann kam tatsächlich so nach und nach diese Idee mit dem Buch und den Fragen. Und als diese Idee dann geboren war, dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und dann floss es auch einfach so. Also da gab es dann auch kein Halten mehr.
Mega schön, mega schön. in doppeltem Sinne, also A, deine Story, toll, wenn du so beschreibst, dem Traum zu folgen und wenn du auch ganz offen sagst, es gibt Herausforderungen, da habe ich gemerkt, das liegt mir nicht so, also selbst bei aller Überzeugung, die du hast, hinter diesen Themen zu stehen, hast du gesagt, das mit dem Akquirieren und so rumzugehen, das liegt mir nicht so, finde ich total wertvoll, das zu sagen, weil ich glaube, das kennen viele Frauen, die selbstständig sind, dass es da einfach auch Dinge gibt, wo man sagt, das liegt mir nicht so. Und dennoch glaube ich auch, und das hast du jetzt gerade so schön erzählt, wenn wir Dinge tun, wofür wir gemacht sind,
ja,
dann ist da so eine Leichtigkeit. Ich möchte nicht sagen, dass da jeder Tag nur super, super ist.
Ja.
Trotzdem passiert dann plötzlich was, das ist ein bisschen magisch.
Ja, absolut.
Da setzen sich Dinge in Gang, also es ist direkt ein Bestseller geworden. Also ja, das ist mega. Du hast weitere Bücher geschrieben, die du gleich noch nennst. Das zweite ist ein Bestseller geworden, der dritte Roman kommt im März. Es gibt ein weiteres Buch noch. Das ist ja unglaublich. Und in dem Moment, wo man das tut, das glaube ich ja oft, dass wir sowas haben wie so eine Lebensaufgabe vielleicht. Wenn wir die tun, dann rollt's.
Ja, dann rollt's. Genau das ist inzwischen auch meine Überzeugung. Also ich war damals, als ich meine feste Anstellung gekündigt habe, sehr, sehr ängstlich. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hätte mich das nicht getraut, wenn ich nicht einen Partner gehabt hätte, der auch den Lebensunterhalt gesichert hat. Dann hätte ich diesen Absprung nicht geschafft. Insofern bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Beziehungsweise damals mit der Redaktion ging es mir so schlecht. Also ich glaube, das hätte ich trotzdem gemacht, aber dann vielleicht was Sichereres als die Selbstständigkeit. Also da musste ich tatsächlich raus. Aber das mit dem Schreiben hat es schon leichter gemacht, dann nochmal diesen Schritt zu gehen, ne? Zu wissen, ich bin jetzt die nächsten 6 Monate nicht unbedingt für den Lebensunterhalt zuständig. Das ist schon wichtig, dass ich auch was verdiene für mich, für meine Rente, damit es hier überhaupt gut läuft. Aber wir kommen auch mal ein paar Monate halt auch so klar. Ne? Das war schon sehr entlastend. Und da habe ich aber auch gemerkt, also und seitdem verfolge ich das genau mit diesem Gefühl, das, was ich innerlich spüre, was raus will, was mich so beflügelt, dass ich es gerne mache, dann wird das auch gut und dann funktioniert das auch. Und deswegen kann ich auch gar nicht sagen, wie lange wird das noch weitergehen mit dem Schreiben, weil ich kann nicht garantieren, dass mir so viel Gutes noch einfällt, was es wert ist, zu erzählen. Das wird bei jeder Geschichte und bei jedem Buch neu überprüft. Und deswegen bin ich auch so jemand, ich könnte theoretisch, hätte ich jetzt auch schon wieder fürs nächste Buch eigentlich einen Vertrag aushandeln können mit meinem Verlag. Ich habe das große Glück, dass ich im Moment so erfolgreich bin, dass die sagen würden, ja klar, wir machen schon einen Vertrag, obwohl wir irgendwie noch gar nichts von dir gesehen haben. Aber das möchte ich nicht. Das mache ich nicht zum Selbstschutz. Ich fange immer an, was zu schreiben, was ich gerade spüre und sage, das ist jetzt, glaube ich, das Thema, was ich schreiben will. Und immer erst, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich echt merke, ja, das ist es und das möchte ich jetzt nach außen tragen, dann sage ich so, okay, jetzt könnt ihr was lesen und jetzt können wir auch über einen Vertrag sprechen, weil ich gar nicht in den Druck geraten will, am Ende dann doch etwas schreiben zu müssen, was ich doch nicht spüre und was vielleicht ein Irrtum war. Und so läuft das eigentlich ganz gut.
Und was ist das für eine tolle Haltung? Was ist das für eine tolle Haltung, wenn du so in den Dialog mit einem Verlag gehen kannst, oder? Also ich meine, wie kraftvoll ist das für dich selber zu sagen, ich mag das entscheiden. Ich mag das entscheiden, wann die Dinge nach draußen gehen. Ich mag das Tempo bestimmen und so weiter. Super schön. Super schön.
Ja, das ist natürlich auch ein Glück, das so machen zu können.
Ja,
ne?
Klar.
Dass dieses Glück gibt einem, dass es eben vorher erfolgreich war. Mhm. Aber ich war auch von Anfang an da auch sehr klar. Und auch, ich weiß noch, da anfangs, da, als es um das Cover ging, da habe ich auch ganz entgegen meiner sonstigen Natur, da gab es einen Coverentwurf beim ersten Buch, der war total schön, aber er passte für mich gefühlt überhaupt nicht zu dem Buch. Das hatte eher so ein bisschen was von Kinderbuch. Wirklich ein ganz, ganz hübsches Bild. Also es ging nicht darum, dass es nicht schön war, aber es passte nicht gefühlt zu meiner Geschichte. Und da habe ich mich auch sehr stark durchgesetzt. Und das war alles eigentlich gar nicht ich. Also, dass ich mit einem Verlag so in den Dialog trete und sage, nee, ich wünsche jetzt
oder das vielleicht aber anders. Doch, oder vielleicht doch. Oder
also
vielleicht
das war irgendwie alles ganz toll. Also tatsächlich hat das mit, alles was mit mir gemacht, es hat mich stärker gemacht, es hat mich mutiger gemacht, es hat mich selbstbewusster gemacht. Und ich bin, seit ich das mache, einfach viel mehr bei mir.
Toll, toll, toll. Und ich finde, das spürt man so. Ich mag nochmal zurückkommen zu dem, was du gesagt hast mit dieser Stress- und Burnout-Beratung, was du beschrieben hast, wenn Kundinnen dann gegangen sind. Du hast dich vornehmlich auch um Frauen gekümmert. Es geht in deinem Buch um eine Frau, weil du sagst, du nimmst das vor allen Dingen bei Frauen wahr. Und ich finde, diese Fragen in dem Buch, es ist ja immer, man geht aus einer Beratung raus, dann geht das gut und dann kommt der Alltag wieder. Und diese Fragen sind wie ein Anker. Sie sind wie ein Anker, weil sie so einfach sind, aber so klar und so kraftvoll, sich immer wieder im Alltag daran zu erinnern, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und lass mich nochmal auf diese Fragen schauen. Also irre, ich finde, die helfen einfach auch über jede Beratung oder in jeder Situation hinaus, sich so auf das Wesentliche wieder zu besinnen. Das ist unglaublich.
Also tatsächlich ist es auch genauso, dass ich die auch immer wieder anwenden muss. Und es gibt auch wieder Phasen, wo die vielleicht nicht mehr so präsent sind und wo ich wieder anfange, mich über Unwichtiges zu ärgern und solche Dinge. Und dann muss ich mich selber auch wieder an mein Buch erinnern und an diese Fragen. Aber ich denke auch, dass die kann man ein ganzes Leben lang, sollten sie einen begleiten und können sie einen eigentlich immer wieder in schwierigen Phasen auch raushelfen. Mhm. Und das war auch tatsächlich die Idee bei diesem ersten Buch und auch bei den weiteren. Es gibt so ganz wenige Leserinnen, die dann sagen, ach, ich habe so wenig Neues erfahren, aber das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Also die allermeisten merken schon, was ich möchte. Es gibt halt, manche sind immer so auf der Suche nochmal nach dem ganz großen Aha-Erlebnis oder dem Kick, aber das ist nicht das, was ich liefern kann und auch nicht liefern will, sondern meine Bücher sollen eigentlich immer so eine Art Gedächtnisstütze sein für die Dinge, die wir eigentlich ganz tief im Herzen eh schon wissen. Also ich würde sagen, wir haben alle so eine Grundweisheit, dass wir eh schon ganz tief in uns wissen, was eigentlich gut und richtig wäre, aber wir leben nicht dementsprechend. Und meine Bücher sollen eigentlich beim Lesen wieder daran erinnern, was ist denn wichtig, wo sollte ich mal hinblicken, worüber sollte ich nachdenken? Ach, ich weiß doch eigentlich, warum ich mich gerade so unwohl fühle, warum laufe ich denn trotzdem weiter in diese Richtung? Und das möchte ich eigentlich erreichen, ein Nachdenken, ein Rückbesinnen und dann auch den Mut, auch in kleinen Schritten was zu verändern.
Ja, und das erreichst du absolut. Das erreichst du absolut. Also ich meine, die Tatsache, dass es eben Bestseller geworden sind, spricht ja für sich. Und glaubst du, dass tatsächlich in unserer Gesellschaft möglicherweise auch Werte in den letzten Jahrzehnten ein bisschen in die Disbalance geraten sind? Und macht das was du da schreibst, auf so einer Ebene mit deinen Leserinnen und Lesern? Was glaubst du?
Ja, ich glaube schon, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass der Wert der Menschlichkeit und der Wertschätzung, glaube ich, in dieser Berufswelt da draußen sehr stark zurückgegangen ist. Das war auch das, worunter ich so in meiner Redaktion gelitten habe. Also inhaltlich war der Job bis zum letzten Tag total toll. Mhm. Aber wir hatten dann einen Geschäftsführer, dem es überwiegend um die Zahlen ging und nicht mehr um die Inhalte. Und ich hatte ja erzählt, dass ich in einem Ressort war, wo es um Menschen ging. Und anfangs war wirklich so der Tenor, die Geschichten sind wichtig und jeder Mensch hat was Gutes zu erzählen und auch jeder Mensch ist schön auf seine Art und Weise, weil die mussten natürlich auch fotografiert werden für die Zeitschrift. Und irgendwann war auf einmal der Tenor da, ach, es muss nur noch alles gut aussehen. Und dann hatte ich vielleicht eine Frau gefunden, die über ihren Brustkrebs erzählen wollte und auf einmal war die denen zu dick, nicht schön genug und ich sollte eine neue suchen. Und das fand ich so unmenschlich und das hat so gegen meine persönlichen Werte alles in Frage gestellt, wofür ich stehe, weswegen ich zum Beispiel dort dann nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Und ich glaube, da ist so viel draußen die letzten Jahre entstanden durch, ich gehöre noch auch zur Generation Praktikum, ich hatte wirklich einen sehr guten Hochschulabschluss und dann habe ich erstmal nur Praktika angeboten bekommen. Und so wir als Menschen, unsere Arbeit, unser Wert, da ist es viele Jahre so mit Füßen getreten worden, so nach dem Motto, wenn du es nicht machst, dann macht es doch jemand anders, guck doch mal in der Schlange. Und deswegen haben wir alle so Angst, den Job zu verlieren. Wir sind so getrieben. Wir halten diese Fassaden so hoch, damit gar keiner sieht, dass wir verletzbar sind, weil wir so Angst haben, dass wir dann vielleicht aussortiert werden und dass wir dann nichts mehr wert sind. Und ich glaube, das hat sich sehr in den letzten 30 Jahren beruflich zum Negativen entwickelt. Ich glaube, das war früher mal besser. Und ganz ehrlich, auch wenn ich das an sich schlimm finde mit dem Facharbeitermangel, ein Stück weit macht es mich auch fast froh, weil ich denke, vielleicht kommt jetzt auch ein Stück weit die Kehrtwende. Jetzt brauchen wir Erzieherinnen und Erzieher, jetzt brauchen wir Lehrerinnen und Lehrer, Krankenschwester. Meine Kinder werden vielleicht das Glück haben, dass sie auch wieder in ein Vorstellungsgespräch gehen und sagen, hallo, hier bin ich kann was. Und man wird sagen, ja, danke, schön, dass du da bist, du bist was wert. Das habe ich nie erlebt. Ich habe immer nur gesagt bekommen, ja, wenn du es nicht machst, komm, mach das mal für ein ganz kleines Geld. Und egal, was du hier vorzuweisen hast, wert seid ihr doch eigentlich alle nichts. Und da, finde ich, ist ein Wandel gekommen und ich hoffe, das gibt auch eine Rückbesinnung dahin. Und ich glaube auch gerade der Wert von Frauen und von Müttern und Care-Arbeit, der ist in unserer Gesellschaft fast gar nicht vorhanden. Ich glaube, dass eine männerdominierte Gesellschaft ganz gezielt von Anfang an gesagt hat, Kindererziehung, Care-Arbeit, das ist doch alles langweiliger, unwichtiger Kram. Das können doch die Frauen machen. Und deswegen ist es so schlecht bezahlt und deswegen ist es nicht anerkannt. Und dass aber der Wert eigentlich der Kindererziehung, der Familie, des auch Pflegen von Älteren so wichtig für unsere Gesellschaft ist, das sehen wir jetzt, wie alles zusammenbricht. Ne? Und in Corona-Zeiten, wo die Eltern die Kinder selbst unterrichten müssen. Wir brauchen gute, seelisch gesunde Kinder, die später irgendwie dieses Land wieder weiter voranbringen. Und dafür wird so wenig getan und so wenig hingeguckt und es wird alles so mit Füßen getreten. Und dieser Wert, finde ich, der ist verloren gegangen und der macht uns Frauen krank und deswegen wollen ja auch die Männer nach wie vor noch nicht so richtig mitmachen. Da muss auch der Wert hin, dass Männer sagen, ja, ich will diese Erziehungsarbeit auch und dass in Firmen ganz klar ist, Familien, da können Vater und Mutter Elternzeit nehmen und weg sein. Familien, da bleibt auch der Vater zu Hause, wenn das Kind krank ist. Das muss alles gleichwertig sein und da muss auch eine Firma sehen, das ist auch gut so, denn die ziehen ja gerade die Arbeiter der Zukunft groß. Also diese Werte, finde ich, die haben sich ins Negative verschoben und ich hoffe sehr, 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 dass sich da auch wieder was in die andere Richtung tut.
Ganz wertvoll, was du da sagst. Ganz wertvoll, diese offene Meinung, das, was du ansprichst, was in Schieflage geraten ist in den letzten Jahrzehnten und was jetzt aber eben in den letzten Jahren auch mehr und mehr wieder zunimmt, wo es auch Männer gibt, die tatsächlich sagen, ich genieße das jetzt, dass ich das machen kann. Die ersten, die es gemacht haben, mein Mann gehört dazu, den viele noch belächelt haben tatsächlich auch damals und einfach super schön, heute zu sehen, dass ganz, ganz viele von den jungen Männern einfach auch Lust dazu haben und sich gegenseitig motivieren, das einfach auch zu machen. Ja, und da darf, wie du sagst, einfach noch viel, viel mehr wachsen. Vor allen Dingen einfach auch im finanziellen Ausgleich. Das weiß man ja lange schon, dass da noch Dinge hinterher hinken. Ja,
das ist absolut. Das Finanzielle, die Infrastruktur, ich finde, es darf überhaupt nicht sein, egal wer, ob jetzt Vater oder Mutter zu Hause bleibt, dass da eine Rentenlücke entsteht. Ne? Da muss irgendwie die Gesellschaft was für tun, dass da irgendwie weiter eingezahlt wird. Mhm. Und ich glaube, gerade war ja früher oft die Männer, die dann wirklich so naserümpfen, ja, Haushalt, Kinder, das ist doch nichts. Aber sollten die mal eine Stunde oder zwei auf ihre Kinder aufpassen, dann wollten sie von der Mutter eine Liste haben. Und spätestens nach einer Stunde wurde der Fernseher angemacht, weil es schon so anstrengend war. Und ich finde, Kindererziehung ist unfassbar, also ist für mich mit der anstrengendste Job überhaupt. Also ich finde, ins Büro gehen oder ein Buch schreiben ist wesentlich weniger anstrengend, weil diese kleinen Menschen so fordernd sind. Wenn sie ganz, ganz klein sind, sind sie einfach so körperlich so fordernd und dann muss man immer wieder das Gleiche machen und sie sind so anarchisch. Und das alles eben mit Freundlichkeit, mit Bedürfnisorientierung, mit eben nicht Gewalt oder Autorität, das, was wir ja heute den Anspruch haben, das finde ich auch gut, das ist unfassbar anstrengend. Ich finde, das ist der anstrengendste Job eigentlich, den es gibt, wenn man den macht. Und er wird null anerkannt in dieser Gesellschaft. Und das sind so Sachen, die mich echt sehr aufregen und wo ich mir einfach wünsche, dass wir Frauen oder auch die Männer, die dann mitziehen, alle dafür Anerkennung bekommen.
Es gab eine tolle Studie schon ein paar Jahre her von einer bekannten Krankenversicherung, die mit dem Titel Mütter gestresster als Topmanager. Und das, finde ich, sagt ja schon alles. Ne? Das sagt schon alles. Und einfach auch die klar zu haben, dass wirklich, wie du das gesagt hast, wir erziehen die Generation von morgen. Und diese Generation, die wird ihre Aufgaben zu bewältigen haben. Das sehen wir eben jetzt schon, ne? Mit diesen ganzen Themen, die da sind. Und je mehr Liebe und Zeit und Aufmerksamkeit die mitbekommen, desto stärker wird sie sein einfach. Das ist so. Das weiß man aus der Geschichte. Und deshalb ist das total schön, was du da gerade alles genannt hast.
Super. Wobei ich genauso viel Respekt auch habe vor Frauen, die keine Kinder haben. Ja, ne?
Klar,
also da will
klar.
ich jetzt nicht nur die Mütter auf den Podest stellen, ja. sondern jeder da draußen hat viel zu tun und zu leisten. Und es gibt so viel Spagat zwischen Privatleben und Beruf. Und wie gesagt, dieses Gefühl von wenig Wertschätzung und Anerkennung, das trifft ja alle. Und deswegen, also ich will das jetzt auch nicht nur auf die Mütter beziehen, aber gerade eben das Thema Familien, finde ich, ist auch in unserer Gesellschaft nach wie vor einfach sehr schwierig. Ja,
ja und ich mag das, was du sagst. Es ist letztlich so, man braucht sich nicht mehr schlechter zu fühlen. Es ist einfach, eine ganze Weile war es vielleicht so, wer im Job war, hatte das Gefühl, da gibt es mehr Anerkennung oder so. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Selbstdialog oder beim Selbstgespräch, einfach sich da selber zu stärken. Das ist das. Ne? Es geht gar nicht darum, sich zu vergleichen und zu sagen, wenn man eben den Job hat, ist es besser oder wenn man Mutter hat, ist es besser. Darum geht es ja gar nicht, sondern wirklich auch in sich selber reinzuspüren, eben auch wie mit diesem Lebensthema. Ist das meins für dieses Leben? Soll ich das so machen oder anders? Und nicht sich einem öffentlichen Druck vielleicht hinzugeben und dann was zu tun, was einem selber vielleicht gar nicht entspricht. Egal genau. In welche Richtung. Ne? Egal,
ja,
in welche
absolut. Richtung. Ich denke, jeder muss für sich rausfinden, was fühlt sich für mich gut und richtig an.
Ja.
Und losgelöst von dem, was die Gesellschaft sagt, was die Eltern sagen oder die Freunde, sondern es ist das eigene Leben und man kann nur für sich selber den Weg bestimmen und das, was für mich passt, passt für jemand anders noch lange nicht. Wir sind so unterschiedlich, jeder individuell und da kann man auch nicht sagen, die Frauen, die Männer, Menschen, die sozusagen irgendwo dazwischen liegen. Es gibt ja so viel und Diverses und da hat jeder seine Berechtigung und jeder seinen Wert und jeder darf seinen Weg gehen, egal wie der aussieht. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass das die Menschen wissen, dass es erlaubt, dass ich bin und dass ich meinen Weg gehe. Und es ist genauso erlaubt, wenn ich sage, in mein Leben gehören gar keine Kinder, ich bin irgendwie total zufrieden ohne. Es ist genauso, soll es erlaubt sein zu sagen, die gehören da unbedingt rein und auch am besten viele Stunden am Tag. Mhm. Man darf auch genau sagen, die gehören da rein, aber ich mag trotzdem viele Stunden arbeiten gehen und ich möchte gerne, dass die gut betreut sind, entweder durch den Partner oder durch Eltern oder durch Infrastruktur, aber das muss halt alles erstmal da sein. Also irgendwie wird immer die moderne Gesellschaft ausgerufen, aber die Infrastruktur ist nicht wirklich da. Also ich wohne auf einem kleinen Dorf und ich musste erstmal, als meine Kinder in den Kindergarten kamen, mit der Gruppe des Fördervereins erstmal für Schlafplätze kämpfen, für ein warmes Mittagessen kämpfen, für längere Öffnungszeiten kämpfen. Ich kam da an im Jahr 2000, wann war das? 14 oder so ist meine Tochter in den Kindergarten gekommen. Und da war der Stand des Kindergartens, ich will nicht lügen, auf 1970. Ja, so von den Öffnungszeiten und allem, was so da war. Und wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also wie soll das alles funktionieren, wenn die Infrastruktur so ist?
Ja, dass das noch nicht flächendeckend dann möglich ist. Ne? Ich finde, du hast gesagt, es ist egal letztlich, wie man sein Leben lebt und ob man männlich ist oder weiblich und für was man sich, für welche Lebensweise oder Lebensform man sich entscheidet. Ich mag es nochmal sagen, diese Fragen sind für jeden. Für jede, für jeden anwendbar und weil wir eben die Adventszeit haben. Dieses eine Buch werde ich auch verlosen in Verbindung mit diesem Interview. Jetzt in der Adventszeit, wie das dann genau funktioniert, das werde ich im Abspann dann noch sagen, weil ich einfach so schön finde, dass es letztlich bei uns allen immer nur um das eine geht, was uns im Herz berührt. Wir können diese Fragen, die hier gestellt werden, alle nur selber beantworten. Und ich finde, das dürfen wir mit großem Mut tun und uns einfach auch dabei unterstützen. Und du hast da eine wundervolle Tür für aufgemacht. Großartig.
Das freut mich sehr.
Großartig. Zum Schluss, Tessa, ein tolles Gespräch. Wenn die Menschen jetzt, die deine Bücher noch nicht kennen, wie finden die dich? Magst du noch was zu diesen anderen beiden Büchern vielleicht ganz kurz sagen? Oder die anderen Bücher, die du geschrieben hast? Wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich finden? Außer natürlich in den Buchhandlungen.
Ja, also ich habe eine Homepage, da kann man mich finden. Ich bin auf Instagram sehr gerne unterwegs. das, was ich da poste, wandert auch auf Facebook rüber. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mit Facebook bin ich nie warm geworden. Irgendwie mag ich schon die Optik von Facebook überhaupt nicht. Ich bin eh privat nicht auf Social Media. Das mache ich nur beruflich. Und tatsächlich Instagram finde ich irgendwie schön und verstehe ich auch gut. Aber Facebook ist, finde ich, für mich irgendwie so ein bisschen unerschlossenes Dorf. Und da landen zwar auch meine Instagram-Beiträge, aber wenn man mit mir Kontaktaufnahmen nehmen will, klappt das über Instagram sehr besser. Mhm. Und ja, insgesamt, genau, ich habe jetzt auch mal die anderen Bücher noch dabei. Also ich habe als zweites Buch noch Die Berge, der Nebel, die Liebe und ich geschrieben. Und das ist auch wieder so eine Geschichte einer Begegnung und von auch einer Frau Mitte 40, deren Beziehung so in die Krise geraten ist. Und ich erzähle aber immer gerne die kleinen, leisen Geschichten. Also da ist gar nichts Schlimmes vorgefallen, sondern die ist einige Jahre mit ihrem Mann zusammen und liebt ihn auch noch. Und sie spürt aber, dass die Nähe zwischen den beiden nicht mehr da ist und hat eigentlich dann eine kleine Reise in die Berge gebucht und in der Hoffnung, dass man dann ein schönes Wochenende miteinander verbringt. Und dann wird aber alles ganz anders, als sie gedacht hat. Und dann begibt sie sich allein auf eine Wanderung, begegnet da einem alten Mann und mit ihm wandert sie einen Tag lang durch die Berge und erfährt dann sehr viel über sich, über die Liebe. Und das wird ihren Blick sozusagen auf die Beziehung dann auch wieder positiv verändern. Genau, das ist diese Geschichte. Und nächstes Jahr erscheint dann Das Meer und ich. Das erscheint am 26. März. Und das ist die Geschichte auch einer Frau, die auch so in einer Lebenskrise steckt. Und die ist auch so Mitte 40 und die hat so das Gefühl, ach, irgendwie, ich habe gar nicht so richtig Tolles im Leben erreicht. Die Kinder sind jetzt so aus dem Gröbsten raus. Ich werde irgendwie älter, ich gefalle mir nicht mehr, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich komme damit total schlecht klar, dass irgendwie jetzt auf einmal hier so die, ich so Winkelärmchen bekomme und ich habe auch mal wieder 6 Kilo zu viel und ach, die ist so gar nicht mit sich im Reinen und möchte eigentlich dann ein paar Tage mit ihrer Freundin Isa auf einer Insel verbringen, aber Isa muss leider kurzfristig absagen und dann überlegt sie noch, ob sie storniert, aber das geht nicht mehr und dann sagt die Familie, fahr doch und dann fährt sie alleine los. Und dort auf dieser Insel findet sie eine Flaschenpost mit einer berührenden Botschaft und ist es Zufall, Fragezeichen, dass sie kurz darauf die Verfasserin der Botschaft kennenlernt. Ich würde sagen, nein, es ist kein Zufall und mit ihr kommt sie dann auch ins Gespräch und ist ja ein paar Tage auf dieser Insel und dann wird sich auch wieder ihr Blick aufs Leben verändern. Und was ich selbst gar nicht so beabsichtigt hatte, ist, dass es mehr oder weniger so eine Art Reihe geworden ist. Ich nenne das jetzt so für mich persönlich so die Begegnungsreihe.
Ach, schön.
Und das war aber ursprünglich gar nicht so angelegt, aber es hat sich dann irgendwie von selbst so ergeben und ich finde das jetzt aber sehr schön und sehr stimmig und die Bücher haben miteinander selber gar nichts zu tun, aber so vom Grundprinzip her sind sie ähnlich, dass man eine Begegnung hat, dass es Gespräche geben wird, dass es Erlebnisse geben wird, die hoffentlich wieder dazu führen, dass man eigentlich, während man die Geschichte liest, auch in den eigenen Dialog geht und immer mal wieder zuklappt und über sich nachdenkt und denkt, ach, wie ist das denn bei mir und wie würde ich das denn machen? Und ach ja, stimmt, so habe ich das doch eigentlich auch mal gedacht und jetzt habe ich das wieder schleifen lassen. Und ja, das ist so die Idee hinter meinen Büchern.
Super schön. Und eben auch Impulse, die einfach hängen bleiben. Die hängen bleiben für den Alltag, die ganz leicht mitzunehmen sind daraus. Und irgendwann ist das ja auch, man vergisst Passagen aus Geschichten. Also Bücher, die ich gelesen habe, da weiß ich nicht mehr viel von. Aber es gibt manche Markersätze. Und wenn es Fragen sind, dann ist es toll, wenn wir den Mut haben, uns selber auch die Antwort dafür zu geben. Tessa, ganz, ganz lieben Dank. Ich werde alle Links in die Shownotes setzen und wünsche dir und deinem Leben eine ganz wunderbare Advent- und Weihnachtszeit. Freue mich riesig, dass du dabei warst. Eine ganz große Inspiration, finde ich. Und alles Liebe weiter für deinen Schreibprozess, in dem du gerade steckst.
Schön.
Einen guten Flow wünsche ich dir. Und ja, vielleicht sprechen wir tatsächlich auch nochmal darüber, weil alleine zum Thema Zufall, was du gesagt hast, ich glaube nicht, dass es den gibt. Da könnten wir ein neues Video zu machen. Aber das nämlich auch nicht. Ja, super schön. Ja. Danke dir sehr.
Yvonne, ich danke auch ganz herzlich. Mir hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ja, gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt können wir gerne die Gespräche fortführen über andere Themen. Ich bin dafür offen. Und danke, dass du den Menschen auch mit diesem ganz tollen Podcast wirklich Mut machst. Das finde ich total schön. Und so, ja, kann jeder hier von uns auf seine Art und Weise irgendwie was nach außen tragen. Tragen wir ein kleines Lichtchen über die Adventszeit hinaus in die Welt, hoffe ich sehr.
Das ist das, was ich wirklich fest glaube. Wir alle haben das Potenzial, die Welt ein Stückchen heller zu machen. Es sind nicht immer die ganz großen Würfe, aber manchmal wie so ein kleiner Stein ins Wasser zieht man Kreise und hat überhaupt keine Ahnung, wo der letzte Kreis dann landet. Das ist erstaunlich.
Ja. Das glaube ich auch total. Und ich glaube auch, also ich glaube nicht, ich finde es ganz wichtig, jeder hier ist wichtig und jeder wird gebraucht. Ja. Und nur weil manche irgendwie nach außen hin stärker leuchten, weil da einfach vielleicht ein bisschen mehr Glück dabei war, heißt das nicht, dass die wichtiger sind. Also jeder von uns ist ein ganz, ganz wichtiger kleiner Mosaikstein in diesem ganz großen Bild und ist wertvoll. Und ich wünsche wirklich, dass alle da draußen ihren wichtigen Wert auch fühlen und erkennen können.
Was für ein tolles Schlusswort, Tessa. Ich danke dir sehr. Alles, alles Liebe für dich und hoffentlich auch bald. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Wenn du dich inspiriert fühlst und neugierig geworden bist, wie nun 4 Fragen es tatsächlich schaffen können, unser Leben nachhaltig positiv zu verändern, dann kannst du super gerne an der Verlosung der 2 Bücher teilnehmen, die ich für die Lass uns leuchten Community gekauft habe. Verlinke dafür eine Person entweder auf meinem Instagram-Account oder YouTube-Kanal unter dem entsprechenden Post, von der du denkst, dass auch sie Inspiration liebt, und setze ein Herz oder eine freundliche Nachricht, einen Impuls oder ein Smiley dazu, dann bist du im Lostopf. Es sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen, und gemeinsam machen wir die Welt so heller. Dafür gehe ich auch in 2023. Die Teilnahme endet in einer Woche am Sonntag, den 15.01. Alle wichtigen Links zum Gespräch sind wie immer in den Shownotes zur Folge zu finden. Und wenn auch du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen, und dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit du kein Interview verpasst. Ich freue mich auf dich. So schön, dass es dich gibt, denn du weißt es längst, auch du machst die Welt heller.